Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Bin begeistert. Amen. Halleluja. Wer ist noch begeistert? Ja, sehr gut, alles klar. Amen. Wir freuen uns über jeden, der mit dabei ist und zuschaut. Halleluja. Gut, meine Botschaft heute heißt christliches Voodoo, Ausrufezeichen, Fragezeichen, also Voodoo in Anführungszeichen. Oder, Doppelpunkt, schau lieber auf ihn. Wie komme ich jetzt überhaupt auf dieses Thema, christliches Voodoo? Es haben sich in dieser Woche und auch in der letzten Woche, also vorletzten Woche, Zuschriften und das ein oder andere Telefonat eben angestaut und wir hatten alle dasselbe Thema. Und zwar bloß als Beispiel eines. Geschwister aus der Online-Kirche, die weit weg wohnen, können nicht jeden Sonntag kommen. Sie sind also weit weg und er muss ins Krankenhaus. Er kommt in ein Krankenhaus und in diesem Krankenhaus gelten eigenartige Regeln. Also die machen zwar Behandlungen und alle diese Dinge, aber außerdem bekennen sie sich noch zum Sonnengott und zum Mondgott und was weiß ich was, all diesen Dingen, also sehr esoterisch drauf. Und ich dachte mir, das kann ja wohl nicht sein. Und er sagt, was mache ich in so einer Situation? Dann sagst du, da kannst du nicht mitmachen aus religiösen Gründen. Also das ist bei ihm gewesen. Sie wohnt ja auch weit weg, sie wollte in einen Gottesdienst gehen. Also ging sie irgendwo in der Nähe in einen Gottesdienst. Und nach der Predigt kam sie dann nach vorne, weil man noch für sich beten lassen konnte. Und hey, ein Segen mehr ist ein Segen besser, ne? Ein bisschen mehr ist ein bisschen besser, das haben wir immer noch. Ja, genau. Dann kommt sie also nach vorne und jemand steht da und betet für sie. Diese Person, die für sie betet, schaut sie an und sagt, du hast Dämonen. Stell dir mal vor, du kommst nach vorne, willst einen Segen und dann sagt jemand zu dir, du hast Dämonen. Dann war sie natürlich ein wenig konsterniert. Aber dann hat diese Person gemeint, aber das machen wir ganz einfach. Also ich mache es jetzt mit freien Worten, ja. Übertreibt vielleicht ein wenig, aber damit ihr wisst, wo es hingeht. Wir machen jetzt folgendermaßen. Wir brechen jeden Fluch über dir. Ich breche jeden Fluch. Wisst ihr, ich sehe das weder bei Jesus, noch sehe ich das bei Paulus, noch bei Petrus, noch bei jemand anderen, dass die sich ins Gebet gestellt haben und gesagt haben, ich breche den Fluch über dir. Leute, das ist Hokuspokus. Weißt du, wie Flüche gebrochen werden? Durch Buße und Vergebung. Derjenige, der Flüche ausspricht und zur Wirkung bringt, ist Gott. Und diesen Flüchen kannst du nur dadurch entkommen, dass du dich Gott unterwirfst. Aber nein, wie gesagt, das klingt gut, das hat so den Anschein von geistlicher Vollmacht. Ich breche die Flüche über dir und dann das Tollste, wir löschen dich aus dem Lebensbuch des Lammes aus. Dann sind alle deine Sünden weg, dann ist deine Bedrängung weg, dann ist deine Besessenheit weg. Und dann schreiben wir dich neu ein. Leute, das ist christlicher Hokuspokus. Das meine ich mit Voodoo. Okay? Christliches, das klingt gut und das macht sich auch gut. Und derjenige, der für die Person betet, der ist wichtig und vollmächtig und stark. Und dann beten die also und mit Handauflegung natürlich. Und dann rubbeln sie rum und Kopf wackelt schon. Ja, und vor lauter Segnung und alles, ihr Lieben, das müssen wir anders aufziehen. Das ist Kindergarten. Danke für das Sonne der Amen, aber es stimmt trotzdem. Ihr Lieben, das ist Kindergarten, so funktioniert es nicht. Wer ist daran interessiert, zu sehen, wie es wirklich funktioniert? Okay, wie es wirklich funktioniert. Oh Mann. Es ist wichtig, auf was du blickst. Es ist richtig, wenn du Christ wirst und neuer Christ jetzt bist, plötzlich erwacht die Erkenntnis in dir, Jesus lebt, er ist auferstanden, das ist wunderbar. Und dann lernst du ja auch irgendwann, dass es einen Teufel gibt auf der Erde hier unten. Und dann passiert's viel zu oft, dass Leute anstatt auf Jesus zu schauen und an Befreiung zuzunehmen, an Befreitheit zuzunehmen, auf den Teufel schauen. Und jede Gefühlsregung, jede negative Eingebung, die sie haben, schreiben sie dann dem Teufel zu. Und zum Schluss blicken sie mehr auf den Teufel als auf Jesus. Das ist so eine Sache. Ich will deswegen heute mal mit Psalm 34 anfangen. Wir lesen nochmal ab Vers 6. Ich suchte den Herrn, Vers 5. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Ich suchte den Herrn, ich suchte nicht nach dem Grund für meine Ängste, sondern ich suchte den Herrn. Aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Und jetzt Vers 6, das ist ein wichtiger Satz, unterstreicht dir den. Wenn du eine Bibel hast, in der du nicht hineinschreiben kannst, schmeiße weg und kauf dir eine, in der du schreiben kannst. Unterstreicht dir das? Sie blickten auf ihn und strahlten. Bei dir heißt es vielleicht, sie blicken auf ihn und werden strahlen. Ist völlig egal, was passiert ist. Du schaust auf Jesus, du konzentrierst dich in deinen Gedanken auf Jesus, auf sein Erlösungswerk, auf die Dinge, die er für dich getan hat. Und dann beginnst du zu strahlen. Das passiert ganz, ganz automatisch. Und schau, wo das Licht ist, da kann die Dunkelheit nicht bleiben. Sie blickten auf ihn und strahlten. Dieser Elende rief und der Herr hörte ihn und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Während er auf Jesus geblickt hat, während er auf Gott geblickt hat, dieser Elende, hat Gott ihn erhört und aus den Bedrängnissen gerettet. Und jetzt Vers 8 wird noch besser. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie von allen Mühlsteinen um den Hals, von allen Dämonen, von allen diesen Dingen, von denen du dich belagert fühlst, befreit der Herr dich, wenn du auf ihn blickst. Dann lagert sich der Engel des Herrn um dich her und er befreit dich. Und dann geht's weiter. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Um zu schmecken und zu sehen, dass der Herr gütig ist, musst du aber an seinen Tisch gehen. Musst du anfangen, die Aromen einzuatmen, die da in seinem Wort vorherrschen. Und es sind Aromen des Sieges und des Triumphes. Sag mal jemand Amen. Oh ja. Fürchte den Herrn, ja, seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Amen. Wisst ihr, es gibt durchaus in der Bibel auch Leute, die, ich muss gleich in der Hand behalten, kann ich gleich behalten, tun meine Notizen weg. Notizen sind sowieso überbewertet. Ich komme gleich zum nächsten Vers. Es gibt die Situation auch in der Bibel, dass Leute vollmächtige Beter waren. Elia zum Beispiel, der hat gebetet und es hat 3,5 Jahre lang nicht geregnet. Er hat wieder gebetet und es hat geregnet, mit Blitz, mit allem drum und dran. Ein Blitz kam vom Himmel und hat das Opfer, das er dargebracht hat, verzehrt, vor allen Leuten, vor dem König. Also der hatte Gebetserhörungen, da schlagerst du mir den Ohren. Derselbe Mann ist am nächsten Tag völlig abgestürzt emotional und hat sich von Gott verlassen gefühlt. Also wenn du heute Erhörungen hast und morgen dich von Gott verlassen fühlst, weißt du, was dann lügt? Nicht die Erhörung von gestern, sondern dein Gefühl. Heißt extra in Jakobus Kapitel 5, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie dir, wie du, wie wir. Also wie du. Ja, der war auch mal schlecht drauf. Nur, du darfst dann nicht auf den Fehler verfallen, zu sagen, oh, ich bin schlecht drauf, der Teufel sitzt mir im Nacken und ich habe Dämonen. Nee, ciao. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, da heißt es, wenn du Christ bist, dann bist du von Neuem geboren. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn das Alte vergangen ist, dann bedeutet das, dass alle deine Sünden, alle deine Gebundenheiten, alle deine Dämonie, alle diese Sachen, von denen du dich belastet gefühlt hast, die sind vergangen, die sind alt, die sind nicht mehr echt. Diese Ketten, die werden dir nach und nach abfallen, je mehr du auf Jesus schaust. Nicht dadurch, dass du an den Ketten zerrst und rasselst vielleicht, sondern dadurch, dass du auf ihn schaust, verlieren diese Ketten ihre Wirkmacht und fallen ab von dir. Sie fallen ab von dir. Man kann sich dann nämlich wirklich, wirklich verzetteln. Ich muss jetzt, bevor ich ein paar eigene Erfahrungen euch mitteile, auf Kolosser Kapitel 2 zur Sprache kommen. Lasst uns mal aufschlagen, Kolosser Kapitel 2 und ab Vers 13. Ich möchte, dass du erkennst, dass du bereits frei bist. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, du bist frei. Du sagst, ja, aber ich fühle mich noch nicht frei genug. Dann schau auf Jesus. Schau auf ihn. Mach dir klar, dass er dein Hohepriester ist, dass er sich ständig für dich verwendet. Mach dir klar, dass du von neuem geboren bist. Das Alte ist vergangen. Diese Dinge werden jetzt nach und nach von dir abfallen. Wer hat noch auf Gott geschaut und gestrahlt? Mose zum Beispiel, der ist auf den Sinai gegangen, hat sich dorthin gesetzt, hat mit Gott konferiert und die haben langweilige Sachen, für uns langweilige Sachen miteinander besprochen. Zum Beispiel die Architektur der Stiftshütte. Da muss ich gähnen, da gibt es spannendere Sachen. Ne? Benutzt dieses Material und mach diesen Faden hier hin und dann machst du das hier und dies muss so und so aussehen. Und ich denke mir, was bringt mir das jetzt fürs tägliche Leben? Gar nichts. Die haben 40 Tage miteinander konferiert. Als Mose aus der Herrlichkeit wieder herauskam, hat er geleuchtet und es ist ihm nicht bewusst gewesen. Der kam vom Berg runter, ist auf Israel zugegangen, alle sind ihm entgegengerannt und haben gesehen, der leuchtet. Der leuchtet, er wusste es nicht, aber er hat geleuchtet. Du weißt es vielleicht auch nicht, aber wenn du auf Jesus schaust, fängst du an zu leuchten. Du bekommst gewisse Qualitäten, du bekommst bestimmte Qualitäten, auf die man vielleicht mit dem Finger nicht deuten kann. Aber das Aroma Gottes geht von dir aus und es fühlt sich gut an, sag ich dir. Du musst doch nur ab und zu Krieg führen gegen verschiedene Gedanken, die du hast. Nennt die Bibel die Erneuerung des Sinnes, Römer Kapitel 12. Du sollst deinen Sinn erneuern, nicht mehr in Panik verfallen, sondern wenn mal schlecht drauf bist, sondern wissen, mal langsam, ich muss mich jetzt hinsetzen und ganz bewusst Gedanken des Sieges denken. Größer ist der, der in mir ist, als der in der Welt ist. Kolosser Kapitel 2, Abvers 13. Auch euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, also jeder blöde Gedanke, der dir eingefallen ist, den hast du umgesetzt. Wenn du was wolltest, dann hast du es dir genommen oder danach getrachtet, es zu bekommen. Ob das nachts der Kühlschrank war, den du ins Visier genommen hast, oder die hübsche Kollegin, völlig egal. Du warst in deinen Vergehungen und der Unbeschnittenheit deines Fleisches tot. Und er hat euch lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wie viele Vergehungen? Jemand, dem alle Vergehungen vergeben sind, der ist frei und ledig und los von jedem Fluch. Sag mal mit mir, ich bin frei. Ja, aber es fühlt sich nicht so an, du bist es trotzdem. Du bist wie ein Millionär, der nicht weiß, dass er ein Millionär ist. Du hast bisher in Armut gelebt, jetzt hast du entdeckt, ich habe hier ein Millionenkonto und jetzt musst du dich erst daran gewöhnen, an dieses neue Denken, dass du jetzt anders, dass du jetzt mehr hast, dass du anders auftreten kannst. Ein neues Leben musst du dir daran gewöhnen. Amen. Gut, ich mache mal weiter. Er, Vers 14, hat den Schuldschein, das Urteil, den Schuldspruch gegen uns gelöscht, der in Satzungen bestand, die gegen uns waren. Also deine ganzen Verfehlungen, deine ganzen Sünden, die hat er alle gelöscht, am Kreuz gelöscht. Wenn eine Schuld gelöscht ist, dann ist sie weg. Dann musst du nichts mehr dafür bezahlen, dann ist sie getilgt. Wenn du ein Haus kaufst und die Bank lässt sich da eine Grundschuld eintragen, du bezahlst deinen Kredit ab, und dann kannst du hergehen und diese Grundschuld löschen. Dann haben die nie mehr einen Anspruch, egal was ihnen einfällt. Dann sind die gelöscht. Alle Schulden sind dann getilgt. Deine Schuld ist getilgt. Wenn du Jesus nachfolgst, ist deine Schuld getilgt. Und nicht nur das, du bist genau genommen sogar die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du bist genauso gerecht, genauso heilig, genauso würdig wie Jesus selber. Denn er hat deine Sünde auf sich genommen und jetzt hast du seine Gerechtigkeit auf dir, also in dir. Das ist der Hammer. Da ist ein gewaltiger Tausch passiert. Gut, ich lese weiter. Also er hat den Schuldschein ausgelöscht, der gegen uns bestand, und hat ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Das Kreuz war außerhalb der Stadt, wir wohnen in der Stadt. Ist alles weg, 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 weg. Vers 15. Er hat die Gewalten und die Mächte, das ist der Teufel und seine Dämonen, völlig entwaffnet. Das Wort entwaffnet heißt auch ausgezogen, entkleidet, völlig entkleidet. Und hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Dass der Teufel besiegt ist, hat Jesus dadurch bewiesen, dass er nicht nur selber Wunder und Heilungen getan hat, sondern auch seine Jünger und wir heutzutage bis zum heutigen Tag die unwahrscheinlichsten Gebetserhörungen haben. Also er ist völlig entwaffnet, er wurde zur Schau gestellt, der Teufel. In ihm, in Christus, hat er den Triumph über sie gehalten. Und es klingt jetzt, ja, er hat triumphiert. Hurra, hat er gesagt oder so. Aber das bedeutet viel mehr. Er hat in ihm einen Triumph gehalten, bedeutet, er hat einen Triumphzug gemacht. Ein Triumphzug ist, wenn der siegreiche General heimkommt und dann durch Rom marschiert mit seiner Legion und die ganzen gefangenen Feinde, speziell also die Häuptlinge der Feinde und so, sich in Ketten hinter sich her marschieren lässt. Und ich sage da mal eins, Jesus zieht bis zum heutigen Tag im Triumphzug um die Welt und führt den Teufel vor, überall, wo ein Gebet erhört wird. Das ist die Optik, die du dir anziehen musst und angewöhnen musst und die viel zu viele nicht haben. Vor allem junge Christen lassen sich da verwirren und das ist einfach schade. Na, ich weiß, wie das bei mir seinerzeit war. Ich kam aus der Drogenszene raus, hat mich bekehrt, hat eine Hammerbegegnung mit Gott. Kann jetzt nicht vertiefen und nicht beschreiben, war auf jeden Fall gewaltig. So, und ich weiß noch, wo ich in meinem Auto saß, einem 6-Volt-Käfer von 1964, wo ich um die Kurve gefahren bin. in Weißenburg, in der Gardnerstraße, alte Weimersheimer Straße, ja. Und mir ist plötzlich kam, wumms, ich glaube, dass Jesus lebt. Ich bin total davon überzeugt, ich weiß es jetzt. Die Offenbarung hat mich getroffen wie ein Pferdehuf. Wumms. Und dann sind noch andere wunderbare Dinge passiert. Auf jeden Fall war ich dann von neuem geboren. Und es hat sich erstmal interessant angefühlt, gut angefühlt. Aber dann bin ich draufgekommen, Mensch, Gott ist im Himmel, aber es gibt ja auch den Teufel und er ist auf der Erde, da wo ich bin. Und außerdem hatte ich noch mit Drogen zu tun und habe auch noch Drogen genommen. Und dann kamen die eigenartigsten Sachen an. Ich habe in meinem Sinn, in meinem Herzen nicht so sehr auf Jesus geschaut, sondern auf die dunkle Seite der übernatürlichen Welt, die natürlich auch interessant ist. Und dann sind interessante Sachen passiert. Ich bin nachts aufgewacht, in Schweiß gebadet, voller Panik und Angst. Hab mir gedacht, boah, was ist los hier? Ja, die Atmosphäre ist höllisch. Dabei bin ich doch jetzt Christ und gerettet. Was ist hier los? Jetzt weiß ich, was los war. Ich habe in meinem Herzen auf die dunkle Seite geschaut und nicht auf die helle Seite, nicht auf Jesus. Und das hat sich noch gesteigert, bis da richtige Figuren sich manifestiert haben. Na, das ist sehr, sehr erhebend gewesen, sage ich euch. Ich habe mir gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Ich habe dann meinen alten Schrammel-Kassettenrekorder angemacht, auf dem Lobpreis drauf war, von einem Gottesdienst irgendwo in einer Gemeinde im Schwäbischen. Das war Schrammel-Gitarre und die haben schief gesungen, längst nicht jetzt so dynamisch wie unsere Lobpreisleiter. Ja. Ich habe mir gedacht, boah, und dann ging es wieder weg, dann war es wieder besser. Aber ich habe mir gedacht, Herr, man muss sich was ändern. Ich habe dann einen Handel mit Gott abgeschlossen. Ich habe gesagt, also pass auf, Herr, ich mag so, ich nehme keine Drogen mehr und du befreist mich von dem Zeug. Super, ne? Was hat Gott davon? Auf jeden Fall habe ich das durchgezogen. Ich habe dann Nein gesagt, mache ich nicht mehr mit bei dem Zeug, bei Drogen, als sie sich getroffen haben, um zu kiffen und alles Mögliche. Und es ging weg und ich war dann dazu begeistert davon. Das war richtig gut. Und dann ist mir nach und nach gekommen, dass der Teufel keine Macht über mich hat. Ich war noch in allen möglichen anderen Sachen gebunden, außer Drogen, waren noch andere Sachen auch. Und diese Sachen, die sind alle von mir nach und nach abgefallen, je mehr ich meine Nase ins Wort Gottes gesteckt habe, je mehr ich Gemeinschaft mit Gott hatte. Es hat kein Mensch mehr für mich beten müssen, dass ich frei werde oder so. Keiner hat irgendwelche Flüche über mir brechen müssen oder sonst was. Nein, es war alles so, dass der Herr mich nach und nach von diesen Dingen alle befreit hat. Ich bin eines Moments aufgestanden und es war weg. Eine bestimmte Gebundenheit hat sich einfach in Luft aufgelöst. Ich habe mir gedacht, Mensch, es fühlt sich gut an, frei zu sein jetzt auf diesem Gebiet. Und dann noch was. Und dann noch was. Und plötzlich merkst du, auf Jesus schauen ist besser als nicht auf Jesus schauen. So, das war richtig gut. Aber wie gesagt, ich war noch neuer Christ damals. Das war 1982. 1983 bin ich nochmal nicht in Drogen abgerutscht oder so, aber es hat sich eine Lebenskonstellation ergeben, eine familiäre, wo ich dann plötzlich mich wiedergefunden habe. Ich habe mit einer jungen Frau zusammen gewohnt. Ich war 19, sie war 20. Sie war verheiratet, aber nicht mit mir. Und sie war auch Christ und ihr Mann auch, aber die haben sich da irgendwie zerstritten, der war weg schon die ganze Zeit und überhaupt. Und ich habe mich dann über sie erbarmt sozusagen, ja. Hör mir auf. Und ich wusste ganz genau, das ist schlecht und nicht richtig. Und da kam mir dann, mal langsam, das, was den Fluch lösen tut über deinem Leben, ist die Sünde. Und ich habe mir dann im schlechten Gewissen gelebt und sie ganz bestimmt auch. Und wenn du dann kränkelst, wenn du dann anfängst, krank zu werden, dann weißt du, ja genau, das ist eigentlich nur richtig, dass mir das passiert, ja. Wenn ich lebe hier in einer Konstellation, die nicht richtig ist. Das war mir als junger Christ, als Christ, der gerade mal noch nicht einmal ein Jahr Christ war, 9 Monate oder so, bekannt, also bewusst. Und wurde immer schlimmer, wurde immer schlechter, es sind einige wirklich unschöne Sachen passiert. Und dann bin ich wieder ausgezogen bei dir, nach 3 Monaten ungefähr. Und man muss dazu sagen, ihr Mann und ich, wir sind Freunde geworden. Sie und ihr Mann sind wieder zusammengekommen. Es war sogar dann so, dass wir zu dritt eine Zeit lang in der Wohnung gewohnt haben, also natürlich in getrennten Räumen. Hallo, in getrennten Räumen. Also ihr merkt, es ist ziemliches Tohuwabohu gewesen. Ja, und ich bin dann wieder in mein Elternhaus zurückgezogen eine Zeit lang. Auf jeden Fall, was dann passiert ist, war Folgendes. Ich wusste, mir ist vergeben. Ich habe mein Leben wieder in Ordnung gebracht. Ich habe die Sünde abgeworfen. Es ist jetzt, ich bin jetzt wieder in Ordnung mit Gott. Wisst ihr, was passiert ist? Ein Bewusstsein der Freiheit, ein Bewusstsein des Friedens, ein Bewusstsein der Kraft Gottes ist in mich hineingeströmt. Das war fantastisch. Gott und ich, wir waren so, ja, richtig eng beieinander. Das war spitzenmäßig gut. Ich wusste, nichts, absolut nichts steht zwischen mir und Gott. Hat sich so gut angefühlt. Und ich habe begonnen zu leuchten. Und Leute haben mir das angesehen. Die haben nämlich gebeten, dass ich für sie beten soll. Und das habe ich gemacht. Und ich sage euch, da sind einige der besten Wunder passiert. Neulich, also letztes Jahr, war jemand da, der in dieser Gruppe damals mit dabei war. Der Norbert, der jetzt in Paraguay wohnt. Der war letztes Jahr da, wenn du dabei warst. Und wir haben uns unterhalten, während im Essen dann, beim Mittag, der hat gemeint, ja, ich erinnere mich noch. Na, wir haben für Leute gebetet und es ist nichts passiert. Und du hast für die gebetet und es ist passiert. Wir wussten auch nicht, was da los war. Ich weiß es ganz genau, was da los war. Ich war mir bewusst, dass nichts zwischen mir und Gott steht. War ich deswegen vollkommen oder so? Nein, ich habe noch mächtig gequallen und so weiter. Aber das war nicht so, das hat das Gefühl der Einheit mit Gott zu dem Zeitpunkt noch nicht getrübt. Hat noch ein bisschen gedauert. Da musste ich diese Gewohnheit auch loswerden, um dieses Gefühl der Befreiung und so weiter beizubehalten. Aber einfach aus dem Bewusstsein heraus, Gott und ich, es steht nichts zwischen uns, das hat mich auf eine neue Ebene des Erlebens Gottes gebracht. Und es wird auch dir passieren. Du musst deswegen nicht vollkommen sein. Wir denken manchmal, unsere Defizite hindern Gott dran, uns zu benutzen. Aber ihr Lieben, das stimmt überhaupt nicht. Nur ein reines Herz vor Gott haben zu wollen, qualifiziert dich. Denk an, steht irgendwie in Lukas, Jesus sagt, ein Zöllner und ein Pharisäer sind zum Tempel gegangen und der Pharisäer hat aufgezählt, oh Gott, ich tue dies, das und jenes, ich faste und ich verzehnte alles und ich tue jenes und dieses und ich bin nicht so wie dieser Zöllner. Also der Pharisäer war selbstgerecht. Der Zöllner, der sagt nur, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, der sich seiner Defizite bewusst war und sie vor Gott gebracht hat und sie vor Gott abgeladen hat, der ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Und der andere, dessen Selbstgerechtigkeit hat eine Trennung zwischen ihm und Gott gemacht. Also du darfst deine Defizite ruhig merken. Das heißt nicht, dass Gott deswegen nichts mehr mit dir anfängt. Was ist dann passiert mit mir? Wie ging es weiter? Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich bei der jungen Frau wieder auszog, keine Arbeit. Ich habe dann gewusst, ich muss eine anfangen, weil sonst bin ich unglaubwürdig als Christ, als christliches Zeugnis. Ich habe dann einen Job begonnen, der mir nicht allzu viel Spaß gemacht hat. Aber als ich wusste, dass ich zum Predigen berufen bin, aber noch nicht in der Lage war, einfach nicht genug wusste und noch nicht vorbereitet war. Logo, nach einem Jahr bist du noch nicht fertig mit der Entwicklung, um dann dich vor andere hinzustellen. Also Gott würde ich nicht dann als einjährigen Christen auf andere loslassen. Ja, er liebt deine Nächsten, deswegen. So, ich muss also erst in eine Bibelschule gehen und dann nochmal eine und dann verschiedene Erlebnisse durchlaufen, bis es dann endlich soweit war. Aber wie ging es weiter? Ich war jetzt dann also auf dieser Arbeit und war eine Fabrikarbeit und ich habe dort gearbeitet, Frühschicht, Nachtschicht hat man keine, aber samstags auch noch. Und obwohl ich eigentlich nichts Schlechtes getan habe, meine Qualmerei aufgehört habe, alle diese Dinge, eigentlich mit einem guten Gewissen vor Gott gelebt habe. Und wenn du mir gesagt hättest, steht was zwischen dir und Gott, bist du dir etwas bewusst? Dann hätte ich gesagt, nein. Aber trotzdem ist es so gewesen, dass ich mich irgendwie schuldig gefühlt habe, latente Verdammnisgefühle gehabt habe. Mir gedacht habe, was ist es nur, Verdammnisgefühle. Und ich dachte mal, was ist es denn? Dieses magst du nicht mehr, jenes magst du nicht mehr, das auch nicht und überhaupt und das. Und wenn du jetzt anfängst, noch mehr Bibel zu lesen, dann wirst du komisch. Dann wirst du zum Beispiel zum Pharisäer oder so. Jetzt willst du ja auch nicht. Na? Was ist es also? Dann ist was passiert. Ich bin krank geworden. Ich meine, krank, richtig grippaler Infekt. Es war dann das letzte Mal, bis vor einigen Jahren in der Corona-Zeit, da bin ich im Bett gelegen, war ich flach gelegen. Und ich muss sagen, als mein Körper schwach gewesen ist, bin ich innerlich irgendwie geistlich mehr aufgewacht. Plötzlich hatte ich wieder dieses Gefühl, irgendwie über allem zu schweben und in der Gegenwart Gottes im Himmel zu hängen. Das kann man schwer erklären. Aber es war wie, wenn ich in einer Wolke der Herrlichkeit liegen würde. Und dann kamen Schriftstellen zu mir. Eine Schriftstelle hat diesen Verdammnisgefühlen den Boden unter den Füßen weggezogen. Und zwar Römer Kapitel 8, Vers 1. Was steht da? Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat uns freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Bedeutet, die neue Geburt in dir, die durch den Glauben an Jesus in dich Einzug gehalten hat, die hat das Gesetz der Sünde und des Todes, die ganze Verdammnis, den Teufel, die Schuld, den Fluch, alle diese Dinge vernichtet und zerstört. In anderen Worten, Gott sagt zu mir, du, es gibt für deine Verdammnisgefühle keinen rationalen Grund. Du wirst hier verschaukelt vom Feind. Lass dich nicht verschaukeln von deinen Gefühlen, sondern ergreif dieses Wort Gottes. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, dein Christsein, dein christliches Leben, hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Über dir ist der Segen Gottes ausgesprochen. Ja, aber, dann bist du in der Situation wie ich seinerzeit mit meinen Verdammnisgefühlen. Sag zu dir in deinem Herzen, hey, nein. Ich bin von neuem geboren und ich bin mir nichts bewusst. Und wenn mir nichts bewusst ist, dann, und ich tue doch was, was Gott nicht gefällt, dann vergibt er mir das automatisch und ich habe Gemeinschaft und bin mit ihm im Licht. Kannst du nachlesen im ersten im Johannesbrief, Kapitel 1, Abvers 7. Wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also du bist dir nichts bewusst, dann ist alles in Ordnung. Ich möchte dich hochziehen auf diese Ebene des Bewusstseins, ich bin gesegnet. Nicht mehr, was stimmt nur mit mir nicht, sondern ich bin gesegnet. Ich bin der Gesegnete des Herrn. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du Gesegneter des Herrn, du. Das hat vermutlich schon lange keiner mehr zu ihm gesagt. Es ist gut, dass ihn mal jemand daran erinnert. Ihr Lieben, der Teufel, der Feind, der hat nur eine Waffe. Und diese Waffe ist die Manipulation deiner Gefühle und deiner Gedanken. Denk nur mal an die Begegnung der Schlange mit Eva im Garten. Was geht da ab? Kommt der Teufel mit der Kavallerie angeritten? Ja, kommen die Horden Mordors an? Na, die Orks kommen die und klappern mit den Speeren und marschieren ein nach Eden und schmeißen Adam und Eva auf den Boden und drücken ihnen die verbotene Frucht in den Mund? Passiert irgendwie sowas? Marschiert der Teufel mit Gewalt ein? Macht er sowas? Nein, macht er nicht. Was macht er vielmehr? Er sagt, hallo Eva, hallo, du siehst aber mal interessant aus. Ja, zu dieser Schlange, zu dieser Sprechenden, sagt Eva das. Die Schlange sagt, ist es eigentlich wahr, dass Gott euch nicht essen lässt von den Bäumen des Gartens? Und dann sagt Eva, nö, wir essen von allen, bis auf diesen einen Baum. Den einen Baum, den bewirtschaften wir für Gott. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dessen Früchte, wenn sie reif sind, die fallen runter und dann sammeln wir sie ein und dann geben wir sie Gott. Er will die haben. Das ist unser Opfer, ist quasi unsere Steuer. Denn die Erde gehört zwar uns, wir sind die Könige der Erde, aber Gott ist unser König. Und dass es immer noch einen Unterschied zwischen uns und ihm gibt, geben wir ihm ein Opfer. So ist es damals gelaufen. Und die Schlange kommt und sagt, Gott ist ein Ausbeuter. Gott enthält euch den wahren Segen vor. Denn auf diese ganzen Bäume, die ihr habt, auf die könnt ihr alle pfeifen. Feigen, Birnen. Ja, aber es gibt so viele schöne. Es gibt Gala, es gibt Boskop, es gibt Brebern. Die schmecken alle so. Granny Smith, na, Golden Delicious. Das sind alles langweilig, sagt der Teufel. Was euch fehlt, ist genau das, was ihr nicht essen dürft. Gott ist ein Ausbeuter, der schindet euch. Der lässt euch diesen Baum bewirtschaften, ja, dieser Geizhals, und dann behält er das alles für sich. Na, euch widerfährt hier keine Gerechtigkeit, ihr müsst enteignet den. Und ich sage, ja, jetzt wo du das so sagst. Na, und dann essen sie und wir wissen den Rest. Wo hat der Teufel angesetzt? In ihren Gedanken, er hat Gefühle in ihnen hervorgerufen, er hat ihnen gesagt, pass mal auf, es würde zu dir auch sagen, garantiert, wenn er es nicht schon sagt. Ihr seid Opfer, seid ihr? Ihr seid Opfer Gottes? Der lässt euch schuften für sich? Ihr müsst ihm diese Frucht geben und ihr habt nichts davon? Nichts habt ihr davon? Ja, aber wir haben doch alle anderen, nichts da. Das ist der, auf den es ankommt, der Baum, auf den es ankommt. Ihr seid nichts, wenn ihr nicht den verbotenen Baum bekommt. und sie essen und sie fallen in Sünde und dann ist alles schlecht. Aber wir halten fest, er appelliert an ihr, er macht sie zum Opfer. Das ist der Punkt, auf den ich raus will. Der redet ihnen eine Opfermentalität ein. Oh, ihr habt nichts, ihr kriegt nicht, was Gott euch vorenthält, dieser Schuft, ihr seid Opfer Gottes, seid ihr. Hör mal, du bist kein Opfer, du bist gesegnet. Und wenn du dich wie ein Opfer vorkommst, dann unterstelle ich dir einfach, dass du das als bequem empfindest. Es ist leichter, ein Opfer zu sein und nichts tun zu müssen, passiv zu leiden und sich von anderen bemitleiden zu lassen, als zu kämpfen. Ich gebe zu, das ist wirklich leichter. Opfer zu sein ist immer leichter, als zu kämpfen. Aber der Herr hat dir eine Waffenrüstung gegeben, eine geistliche Waffenrüstung, den Helm des Heils, mit dem du Gedanken des Heils denkst, einen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn die Anfeindungen kommen, wenn die Verdammnisgefühle anfliegen, und dann prallen sie an deinem Brustpanzer der Gerechtigkeit ab. Und dann kommst du mit dem Schwert des Geistes, ja, das Wort Gottes, und haust drauf mit Schriftstellen und sagst zu diesen Verdammnisgefühlen, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich stehe drüber. Verdammnis ist nicht für mich. Teufel, du begibst mir Verdammnisgefühle, weil du zu viele hast und du hast damit recht. Und ich bin der Gerechte des Herrn. So ist es von absoluter, ultimativer Wichtigkeit, dass du dir die Opfermentalität ausziehst und die Siegermentalität anziehst. Das ist viel unbequemer. Ich sage nicht, dass dein Leben dadurch bequemer wird, aber es wird besser. Das ist auch ein Satz, der sich ab und zu wiederholt bei uns. Dein Leben wird, wenn du das tust, was das Wort Gottes sagt, nicht bequemer unbedingt. Vielleicht eher im Gegenteil. Sondern es wird besser. Ich muss zugeben, ich bin seit Gemeindegründungstagen nicht mehr so angefochten worden von Leuten, die mich überhaupt nicht kennen, als wie seit wir ins Fernsehen gegangen sind. Und auch mit anderen Situationen, mit anderen Sachen. Jetzt nicht nur von Menschen, sondern ganz allgemein. Seit wir mehr Leute erreichen, ist irgendwie der Druck im Kessel höher. Ja, und es ist leichter, irgendwie es ist schwieriger, in eine Ruhe zu kommen, aber man muss halt dann dran arbeiten. Ist halt dann so. Keiner sagt, dass es leichter wird. Es ist vielleicht sogar schwieriger, aber es ist besser. Es ist besser. Ich habe lieber ein gutes Leben als ein leichtes Leben. Amen. Ja, aber Pastor, sagst du jetzt, alle diese Manifestationen, die es da gibt, so dämonische Manifestationen, dass das alles irgendwie nur Quatsch ist? Nein, 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 nein. Beim besten Willen nicht. Es gibt schon dämonische Manifestationen. Aber Gottes spricht drüber. Und wenn du mal dort warst, wo der Teufel haust, es ist nicht gemütlich. Gibt es auch in unseren Breiten, obwohl das längst nicht so offen zutage tritt wie in Teilen der dritten Welt, in Afrika zum Beispiel oder auch in Indien, Asien, da passieren solche Sachen anders. Da ist es offener, ist es deutlicher. Bei uns ist es alles irgendwie ein bisschen versteckter. Ich weiß auch nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber wir finden auch im Wort Gottes dämonische Manifestationen. Schau nur mal, wie es mit dem König Saul ging, im 1. Samuel Kapitel 19. Was ist da passiert? Saul wird neidisch auf David. David ist seine Radiostation sozusagen. David ist Musiker, der Hofmusiker, so wie der König Ludwig oder der Prinzregent Luitpold seinen Hofzittermeister hatte, der da aufgespielt hat bei der Brotzeit am Abend, dass der König sich also da, ja, ergötzt hat an den Melodien, so war das damals auch. Und David sitzt also da und spielt auf den Instrumenten, die er da so hat. Und plötzlich kommt ein böser Geist, das heißt von Gott, über Saul und er beginnt zu rasen. Er kriegt einen Anfall. Das ist, da heißt, es ist ein böser Geist von Gott, bedeutet, dass Gott es zugelassen hat. Warum? Warum kam dieser Fluch eines bösen Geistes über Saul? Ich sage euch warum. Weil er das 10. Gebot übertreten hat. Er war neidisch und hat sich in diesem Neid gesuhlt. Worauf war er neidisch? Auf die Beliebtheit und auf die Siege Davids. Er wurde neidisch. Er blickte neidisch auf David. Er hat nicht mehr auf Gott geblickt und gesagt, hey, danke Herr, dass du mir einen so fähigen Mitarbeiter gibst. Er war neidisch auf den Mitarbeiter, dieser Armleuchter. Ja, ist so. Und David spielt also, der war nicht nur ein guter Soldat, sondern er war auch musikalisch. Und plötzlich flippt Saul aus. Er hat Neidgedanken und Hassgedanken über David gedacht, so viele, bis es ihn übermannt hat. Und dann kriegt er einen dämonischen Anfall. Ein böser Geist kam über ihn und er hatte einen Anfall. Der Speer war in seiner Hand und er hat mit dem Speer nach David geworfen und hat versucht, ihn an die Wand zu spießen. Der hat versucht, mit der Schrotflinte auf sein Radio zu schießen, so quasi. Also völlig irre, was da abgeht. Wenn Dämonie vorherrscht, dann hat es oft mit Selbstzerstörung und mit Gewalt zu tun. Wenn man in die Bibel hineinschaut. David flüchtet dann natürlich. Er muss in die Wälder. Aber es passiert Saul noch etliche Male, dass er halt so anfängt zu rotieren. Dass er einen Anfall bekommt. Oder wir denken im Markus-Evangelium Kapitel 5. Da gibt es den besessenen Gerasener, von dem hat man schon mal die Rede. Zu dem ist Jesus gegangen und hat ihn befreit, weil er offensichtlich in seinem Herzen nach Befreiung geschrien hat. Und dann kam Jesus, hat ihn freigemacht, Halleluja. Hat ihn die Teufel, viele Dämonen aus ihm ausgetrieben. Mit seinem Wort. Mit seinem Wort. Was ist mit dem passiert? Der hat keine Klamotten angehabt. Der hat auf dem Friedhof gewohnt, in den Grabhöhlen. Der hat sich selber zerschlagen mit Steinen und hat geheult, hat nachts den Mond angeheult und so Zeug. Und hat Leute, die dort vorbeigehen wollten, verprügelt. Üble Sache. Die Ketten hat er zerrieben und zerrissen, als man ihn binden wollte. Man ist ihm nicht Herr geworden, weil er eben besessen war, ein Dämonenhaus war. Bis Jesus kam und ihn freigemacht hat mit seinem Wort. Das Wort Christi reicht. Wisst ihr, von welchen Leuten Jesus immer am meisten begeistert war? Von denen, bei denen sein Wort genug war. Sehen wir in Matthäus Kapitel 8. Da kommt er von der Bergpredigt, der hat gerade einen Leprakranken geheilt, es ging wie ein Lauffeuer rum, Jesus ist ein gewaltiger Heiler. Und dann kommt er nach Kapernaum hinein, ein römischer Centurio kommt zu ihm, kein Kind des Bundes, und sagt, Meister, mein Diener liegt daheim. Der Diener war wahrscheinlich Jude, Kind des Bundes. Und Jesus sagt, ich will kommen und ihn heilen. Und der Centurio sagt, ach Meister, das musst du gar nicht. Sprich nur ein Wort. Ich habe Kommandoautorität über meine Soldaten. Wenn ich sage, Augen geradeaus, links um, dann machen die das. Und wenn du zu den Krankheiten sagst, fahrt aus, dann machen die das. Sprich nur ein Wort. Und Jesus wirft die Hände in die Luft und sagt, ja, ich habe in ganz Israel noch nicht größeren Glauben gesehen als bei dem hier. Und der ist noch nicht einmal ein Kind des Bundes, noch nicht einmal ein Jude, sondern einfach ein gläubiger Römer. Und dann sagt Jesus, viele werden von Norden, Süden, Osten, Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Reich Gottes zu Tisch liegen. Also genauso gerettet, genauso gesegnet sein wie Abraham, Isaak und Jakob. Und die Kinder des Bundes werden hinausgeworfen werden, sagt Jesus. Weil sie ihn ja dann abgelehnt haben. Diejenigen, die ihn abgelehnt haben, die kommen nicht ins Reich Gottes hinein. Also Jesus sagt hier, die Tür steht offen, die Segenstür steht offen. Für alle, die kommen wollen. Und er war also ganz platt. In ganz Israel habe ich keinen gefunden, der solchen Glauben hatte, der einfach ans Wort Gottes geglaubt hat. Das gefällt Jesus am besten. Glaub einfach ans Wort Gottes. Wenn ich zu dir sage, Christus hat dich losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Er hat dich losgekauft. Dann bedeutet es, du bist jetzt kein Sklave der Sünde mehr, du bist jetzt frei. Du bist jetzt deinen Trieben und deinen Bedürfnissen nicht mehr unterworfen, sondern du bist jetzt frei. Denk darüber nach, lass es sich in dich einsinken. Das setzt Kräfte frei und lässt dich strahlen. Sie blickten auf ihn und strahlten. Und für uns bedeutet das natürlich, wir blicken auf sein Wort und strahlen. Aber das musst du bewusst machen. Amen. Es ist super, super einfach, sich einlullen zu lassen von christlichem Voodoo. Oh, das klingt so geistlich und dann sitzt du da und sie beten für dich und machen dies und binden und lösen und so weiter. Jesus macht es anders, wenn er die Bibel schaut. Der wirkt oft im Verborgenen. Natürlich legt er Leuten die Hände auf und macht diese Dinge ganz klar. Aber er wirkt am liebsten im Verborgenen. Er sagt sogar, wenn er betet, zieht euch zurück in eure Kammer und euer Vater, der im Verborgenen sieht, der wird euch erhören. Und Jesus selber hat im Verborgenen gewirkt, zum Beispiel auf der Hochzeit zu Kana. Da hat er nur zu den Dienern gesagt, macht die Krüge voll. Als er sie voll gemacht haben, hat er gesagt, gibt's dem Speisemeister, der Speisemeister kostet, weiß nicht, wo der Wein her ist, weiß nichts von dem Wunder und sagt nur, guter Tropfen, sehr guter Tropfen, was das wohl für ein Tropfen ist. Ja, und die Hochzeit ist gerettet, keiner weiß es, nur die Jünger, die haben es mitbekommen. Und seine Jünger glaubten an ihn. Seine eigene Familie glaubt noch nicht an ihn. Denn das Wunder passiert in Kapitel 2 und in Kapitel 7 vom Johannesevangelium, glaubt seine Familie noch immer nicht an ihn, obwohl sie bei diesem Wunder dabei waren. Jesus hat sich nicht aufgedrängt, er hat das alles im Hintergrund gemacht. Finde ich bemerkenswert. Sag mal mit mir, Gott wirkt gern im Hintergrund. Na, und es gibt noch andere Situationen der Besessenheit, die Jesus umgedreht hat im Evangelium, aber es gibt auch andere Situationen. Es gibt auch Manifestationen der Herrlichkeit und die wollen wir, sag mal jemand Amen. Na, vor denen haben wir keine Angst, die wollen wir bei uns in der Gemeinde natürlich, aber auch im Kämmerlein daheim. Auch im Kämmerlein daheim wollen wir das. Willst du ein paar Beispiele für die Herrlichkeit, als sie kam? Ich gebe dir welche. Zunächst mal natürlich auf dem Sinai, wo Mose mit Gott geredet hat, alles wunderbar. Aber als viel, viel später der Tempel von Salomo eingeweiht worden ist und die Leviten als Musiker da waren und die Lieder Davids gespielt haben, da konnten die Priester nicht ins Heiligtum hineingehen, weil die Wolke der Herrlichkeit herabgekommen ist und den Raum erfüllt hat, sodass sie nicht hineingehen konnten. Sie konnten nicht hineingehen wegen der Herrlichkeit. Es war die Wolke der Herrlichkeit in dem Raum drinnen. Und es gibt, Leute haben das schon beschrieben, eine Wolke der Herrlichkeit zieht in den Gottesdienst ein und die Atmosphäre wird himmlisch, wird fantastisch und es finden Gottesbegegnungen statt. Das ist ganz wunderbar. Es gibt alte Prediger, George Whitehead zum Beispiel aus England, der hat gesagt zu den Tausenden, die vor ihm standen, Leute, die auf den Bäumen sitzt, ihr müsst runterkommen von den Bäumen, denn wenn die Kraft Gottes fällt, dann fallt ihr vom Baum runter, das wollen wir nicht. Und überlegt euch das mal. Ja, die Methodisten seiner Zeit, die hatten das schon drauf. In der neueren Zeit, die Pfingstler und die Charismatiker und so weiter, hey, wir sind eine charismatische Gemeinde. Ich glaube an die Geistestaufe, an Sprachengebet, an die Zeichen und die Wunder, die Gott tut. Und habe es selber schon oft erlebt, ja. Nicht so oft, wie ich es gern gehabt hätte, aber oft, oft, oft. Nur, wir müssen aufpassen, vor allem als charismatisch offene Christen, dass wir uns nicht verzetteln und wir nicht in geistliches Voodoo abdriften und komisch werden. Denn in diesem komischen Zeugs ist keine Kraft. Amen. Es gibt noch andere Situationen auch. Ich muss jetzt leider langsam zum Schluss kommen. Es gibt noch andere auch. Ich habe es mal aufgeschrieben, vielleicht nützen meine Notizen doch was. Ja, genau. Der junge Saul, zum Beispiel König Saul, zu dem sagt der Prophet Samuel, Saul, wenn du von mir weggehst, dann wirst du Propheten treffen, die Lobpreis machen. Dann wird der Geist Gottes auf dich kommen, dich wird's umhauen und dann wirst du in einen neuen Menschen verwandelt. Also kriegst eine Gottesbegegnung. Das ist im 1. Samuel Kapitel 10, Vers 10. Viele Jahre später, als Saul auf die dunkle Seite gewechselt ist und David verfolgt hat, ist David geflüchtet vor Saul und zwar zu Samuel. Hey, damit, da wäre ich gern Maus gewesen. David und Samuel, der hat die Prominenz der Bibel in einem Raum. Oh Mann, da wäre ich gern dabei gewesen. Und die sitzen also da. Und David spielt vielleicht und Samuel prophezeit und Saul kommt mit seinen Soldaten. Er lässt zunächst mal Soldaten kommen, die den David verhaften sollen. Aber es passiert was Interessantes. Wisst ihr, was passiert? Die Herrlichkeit Gottes kommt auf diese Soldaten. Die Soldaten haut's um. Sie kommen unter die Kraft des Heiligen Geistes und sie können nicht weitergehen. Denen wackeln die Knie zu sehr, sie fallen um, sie liegen da, sie weissagen. Und wie gesagt, wenn du unter der Kraft Gottes bist, dann kannst du niemanden verhaften. Das passiert dreimal mit drei verschiedenen Truppen. In anderen Worten, der Engel des Herrn lagert sich um David und um Samuel und bewahrt sie und schützt sie. Psalm 34, Vers 6 wird wahr, meine Damen und Herren, und vollzieht sich. Zum Schluss kommt der König Saul selber an. Und als er ankommt, vor dem Haus von Samuel steht, kommt der Geist Gottes über ihn und es haut ihn um und er liegt da und er weissagt. Und dann zieht er sich das Obergewand aus unter der Salbung des Heiligen Geistes. Und jetzt kann ihn niemand mehr unterscheiden, jetzt kann den König niemand mehr von den normalen Soldaten und den anderen Leuten, die da sind und mitmachen in diesem Gottesdienst, unterscheiden. Das ist prophetisch. Gott sagt auf diese Art und Weise zu Saul, du bist nur einer von vielen hier. Ja, und ich werde dich nicht anders behandeln als andere auch. Also auf was ich raus will, ist, die Kraft Gottes hat Schutz bewirkt. Schutz bewirkt. Oh Mann. Stell dir vor, die Polizei kommt zu dir, will dich verhaften. Sie kann dich nicht verhaften, weil die Kraft Gottes auf die Polizisten kommt. Sie umhaut und dann liegen sie da. Und zum Schluss gehen sie wieder. Samuel und David sind dann einfach weitergegangen. Ja, David vor allem, der ist geflohen und ist woanders hin. Und Saul musste unverrichtete Dinge wieder heimgehen. Gott hat sich da ganz mächtig erwiesen. Amen. Oh, es gibt noch andere Situationen auch, als ein Engel zu Daniel kam, hat Daniel umgehauen und er lag kraftlos vor dem Herrn. Der Engel hat ihn aufgerichtet, hat ihn wieder gestärkt und dann hat er eine Weissagung bekommen, die wir heute in der Bibel lesen können. Diese Dinge passieren. In Johannes Kapitel 18, da wird Jesus verhaftet. Das Gartentür geht auf und quietscht, Jesus tritt heraus. Der Verräter kommt, küsst ihn, Bussi links, Bussi rechts. Die Soldaten kommen auf Jesus zu. Er fragt sie, als die Jünger sich hinter ihm versammeln, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt, Ego eimi, das heißt, ich bin. Bei dir steht natürlich, ich bin's. Und als Jesus das sagt, kommt die Kraft Gottes auf diese Soldaten und wirft sie um und sie fallen unter der Kraft Gottes zu Boden. Situation, eine Schutzsituation wie bei David und Samuel seiner Zeit. Nur, Jesus will ja verhaftet werden. Also rappeln sich die wieder auf und verhaften ihn dann. Das zeigt, dass Jesus absolut freiwillig in die Verhaftung und ans Kreuz gegangen ist. Niemand ihn gezwungen hat. Das ist Liebe, ihr Lieben. Niemand musste ihn zwingen, er ist freiwillig und selber ans Kreuz gegangen, damit du von allen Flüchen frei und los bist. Der Einzige, der den Fluch über dir brechen kann, ist Gott. Und er bricht diesen Fluch dadurch, dass er dir vergibt. Mit der Vergebung ist der Fluch gebrochen. Halleluja. So lass uns die Augen zumachen. Falls du noch kein Christ bist, dann lade ich dich ein, ganz dringend. Ja? Mach dich frei von allen Flüchen, die da auf deinem Leben vielleicht noch liegen, indem du Jesus einlädst und dir von ihm vergeben lässt. Wir machen das alle miteinander, wir beten miteinander. Sag mal mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt, ob dir das bewusst ist oder nicht, ist jeder Fluch über dir gebrochen und du bist frei, ein Kind Gottes. Amen. Amen, Halleluja. Und lasst uns mal einen Moment lang ruhig sein hier. Wir liegen gut in der Zeit. Lasst uns noch einen Moment ruhig sein und geh mal vor dir. Geh mal von Herrn jetzt innerlich. Wenn dir der Herr jetzt etwas zeigt, was du in deinem Leben bereinigen sollst, eine Gewohnheit, die du schon viel zu lange mit dir herumschleppst, aufhören sollst, dann versprich ihm, dass du das tust. Wenn es irgendwas anderes ist, wenn du vielleicht deine Schuld endlich begleichen sollst, eine finanzielle, oder egal was es ist, wenn dir der Herr das jetzt vor Augen führt, dann sag ihm, dass du das bereinigen wirst. Und dann ist wieder alles frei, dann ist der Kanal wieder frei zwischen dir und Gott und dann wird der Segen wieder fließen. Vor allem jetzt, wo du dir das immer wieder bewusst machst, ganz deutlich machst. So Vater, erforsche unsere Herzen jetzt. Wir stehen vor dir, Herr. Und Vater, wir wollen ja mit einer neuen Salbung, mit einer neuen Erfüllung des Geistes rausgehen. Und Vater, wir wissen, das gelingt nur, wenn wir von dir Vergebung bekommen haben. So Vater, zeig uns, ob was zwischen dir und uns steht. Muss ja gar nichts dastehen. Und dann bitten wir dich, Herr, vergib uns, vergib uns, vergib uns. Und jetzt bekennen wir, Herr, dass jeder Fluch über uns gebrochen ist, dass der Teufel keine Macht über uns hat, dass der Engel des Herrn sich um uns lagert, dass wir im Triumphzug umhergeführt werden, dass das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus uns freigemacht hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Vater, wir bekennen das. Wir ziehen uns das an. Wir sagen, der Feind ist entmachtet und du bist der Mächtige, deswegen blicken wir auf dich. Herr, wir bedanken uns für die Freiheit der Kinder Gottes. In Jesu Namen. Amen.